ARD.
Für viele von uns ist es immer noch ein Traum. Das Land, wo die Zitronen blühen und wo das deutsche Vita zur Staatsraison zu gehören scheint. Aber wie fast alles im Leben hat auch Italien mehrere Facetten. Und an einem sonnigen Strand lässt sich bei einem Glas Aperol Spritz und dem Blick auf das azurblaue Meer durchaus auch über Kriminalität, Terror, Staatsverschuldung und korrupte Politik nachdenken und schimpfen. Italien, das ist ein Land der Widersprüche. Und genau darum soll es diesmal gehen. Wir sprechen mit der Italien-Korrespondentin Petra Reschi über ihr aktuelles Buch All'Italiana, wie ich versuchte, Italienerin zu werden. Hallo nach Dortmund, wo Sie für uns in ein Studio des Westdeutschen Rundfunks gekommen sind.
Ja, guten Morgen.
Frau Reschi, Sie leben in Venedig. Sie sind dort mit dem, wie Sie in Ihrem Buch immer wieder gerne es nennen, Italiener an meiner Seite, lange und gut verheiratet, haben die deutsche und damit auch die EU-Staatsbürgerschaft. Kein Mensch käme auf den Gedanken, Sie aus Italien rauszuwerfen. Und dennoch ist der Titel Ihres Buches, also wie ich versuchte, Italienerin zu werden, wörtlich zu nehmen. Sie haben 7 lange Jahre hartnäckig Ihre Einbürgerung betrieben und es ist Ihnen dann auch tatsächlich gelungen, einen italienischen Pass zu bekommen im sicherlich sehr schönen Rathaus von Venedig. Was genau hat Sie bewegt und immer wieder angetrieben, das zu tun?
Also es war so, dass im Jahr 2013 zum ersten Mal eine Partei zu wählen war, die ich potenziell hätte wählen können, nämlich die 5 Sterne. Bis dahin erschien mir die italienische Politik, also speziell die italienischen Parteien, als eben sehr versteinert. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, also weder Forza Italia noch Partito Democratico wählen zu können, aus vielen, vielen Gründen. Also Berlusconi ist natürlich der eine Grund. Und beim Partito Democratico war der Grund, dass sie eben halt dadurch, dass sie keine Opposition machten, Berlusconi so lange an der Macht gehalten haben. Folglich war da nichts, was ich hätte wählen können. Und dann kamen eben halt diese Parteien. Das war zum ersten Mal für mich eine Möglichkeit, sozusagen mich politisch da zum Ausdruck zu bringen. Also mehr als das, was ich als Journalistin normalerweise mache.
Wie hat Ihr Mann denn darauf reagiert, dass Sie nicht für ihn, sondern für Beppe Grillo Italienerin werden wollten?
Für Beppe Grillo, ja.
Na, Beppe, ja.
War nicht wirklich für Beppe Grillo, sondern einfach nur im Grunde die 5 Sterne sind vergleichbar gewesen in ihren Anfängen mit den, auch gleich mit den Anfängen der deutschen Grünen, ja. Also das war eine Partei vor allen Dingen, die auch ungewöhnlich genug Wert auf Umwelt legt, ja, was in Italien nicht unbedingt so gepflegt wird. Und eben halt auch diese ganzen Probleme angesprochen hat, die sich in der italienischen Politik bis dahin eben halt immer wieder niedergeschlagen haben und auch keineswegs angesprochen wurden von den anderen Parteien. Deswegen hatte mich das interessiert und ich hatte das auch lange schon begleitet, auch als Journalistin. Und also in der Zeit war eben halt eine große Begeisterung in Italien insgesamt. Nicht umsonst haben sie ja schon bei den ersten Wahlen 2013 25% der Stimmen gekriegt und dann 2018 bei der zweiten Wahl, dann eben sind sie dann als größte Partei aus den Wahlen hervorgegangen. Aber sie waren eben halt genauso heterogen eigentlich auch wie die Grünen, deswegen habe ich auch oft mich ein bisschen aufgeregt, auch über die Berichterstattung in den Medien, die eigentlich im Wesentlichen Copy and Paste aus den italienischen Medien war. Und bei den italienischen Medien muss man wissen, dass die Verlage, also die Zeitungsverlage, die Medienverlage in der Regel von Unternehmern betrieben werden, die keinerlei Absicht haben, hier zu informieren, sondern im Wesentlichen versuchen, über die Information die Politik und die Meinung eben halt zu beeinflussen. Und das ist ein großes Problem, also was die Meinungsfreiheit in Italien betrifft.
Ihre Liebe zur Cinque Stelle, zu den 5 Sternen, ist inzwischen aber erkaltet.
Ja, weil dann eben halt die 5 Sterne sich auch in Anführungsstrichen normalisiert haben, also sich eben halt angepasst haben. Das ist ja im Übrigen auch bei den deutschen Grünen eher ähnlich gewesen, sozusagen, dass sie ihre Unschuld verloren haben im Tagesgeschäft. Die sind dann eben halt katapultiert worden in die Regierungsverantwortung und da haben sich keine großen Gefallen getan. Also dann am Ende dann gab es dann natürlich auch eigentlich auch persönliche, muss man sagen, es lag an der mangelnden Größe vieler Protagonisten. Der Fünf Sterne als allererster wäre da Di Maio zu nennen, also der ehemalige Außenminister. Schon bizarr genug, dass er zum Außenminister wurde. Und der hat dann eben seine eigene Partei gegründet und dann eben halt auch damit dann ihre letzte Regierung dann zu Fall gebracht. Und das war eben halt, also ja, sie sind an sich selbst gescheitert, aber die Grundidee eben halt, zum eine Partei zu haben, die hervorgegangen ist, eben aus vielen, vielen auch Bürgerinitiativen, Anti-Mafia-Bewegung und eben auch Umweltschützer-Bewegungen, das ist, war ungewöhnlich in Italien und hat bis heute eigentlich nichts Vergleichbares nach sich gezogen. Also die Ursprungsidee ist nach wie vor aktuell, finde ich.
Frau Reschi, Sie haben ja mit All-Italiana ein persönlich gefärbtes, so kann man das sicher sagen, Sachbuch vorgelegt, in dem es eigentlich um die italienische Innenpolitik und im weiteren Sinne auch die italienische Gesellschaft der letzten, grob gesagt, 35 Jahre geht. Wenn Ihr Ehemann recht hat, dann haben Sie letztlich den atemlosen Stillstand beschrieben, denn, so sagt er einmal zu Ihnen, das kann man in Ihrem Buch lesen, die Kirche und die Mafia werden es nie zulassen, dass sich in Italien etwas ändert. Das klingt doch ziemlich verzagt.
Ja, das ist so sozusagen bei vielen Italienern eine etwas ja resignierte Haltung. Nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. Wobei diese Machtzentren, es ist nicht alleine die Kirche und die Mafia, und da wird auch so ein bisschen die Macht der Mafia überschätzt, denn letztendlich verbergen sich hinter der Mafia, und das ist ganz wichtig, ganz andere Machtzentren, rechte Kreise, im Übrigen Geheimdienste, die auch verantwortlich sind für die Attentate gegen Falcone und Borsellino 92, 93. Also da sind ganz große Interessen, die gewahrt werden, und das auch oft zum Teil dann eben halt auch auf diese Weise, dass man, wie viele Staatsanwälte dann eben sagen, die Mafia ist der bewaffnete Arm der italienischen Politik.
Fragen an die Autorin Petra Reschi. Die erste Frage kommt von Klaus Spiegel aus St. Ingbert. Er möchte gerne wissen, warum verlassen eigentlich so viele junge, gut ausgebildete Italienerinnen und Italiener ihr Heimatland? Und überhaupt, warum scheint das Land tatsächlich von der Bevölkerung her zu schrumpfen? Die Geburtenrate läge ja doch sehr, sehr niedrig und wäre eine der niedrigsten weltweit.
Ja, das ist ein großes Problem für Italien, was auch von den Parteien bislang nicht angegangen wurde und auch von der jetzigen nicht. Es geht im Wesentlichen darum, dass sehr gut ausgebildete Italiener, junge Italiener eben halt keine Berufsmöglichkeiten, also in Italien finden. Das hängt einerseits damit zusammen, dass verstärkt leider auch in Italien so auf diese Touristifizierung Wert gelegt wurde. Das heißt also, es gibt kaum Branchen, die gefördert werden. Die akademische Ausbildung, also auch in den Universitäten, ist sehr versteinert. Auch da geht es im Wesentlichen darum, dass Professoren, die sogenannten Baroni, nennt man das, also die haben irgendwie nur einen bestimmten Bestimmen darüber, über wer jetzt hier da Karriere machen kann in der Universität. Das ist also, oft habe ich von Italienern, die im Ausland leben, gehört, dass die selbst an der kleinsten Uni in Italien keine Chance hatten anzukommen und die dann irgendwie dann zu Professoren in Stanford wurden oder die irgendwie große Jobs dann irgendwie in der Industrie oder im Ausland dann gefunden haben. Also da gibt es überhaupt, gegen den Brain Drain der jungen Italiener wurde eigentlich nichts gemacht. Die meisten Italiener verlassen, wenn sie gut, sie sind ja sehr gut ausgebildet, dann das Land, sobald sie mit ihrer Ausbildung fertig sind.
Und anschließend und passend dazu die Nachfrage, Sie sind nach Italien ausgewandert, können Sie das empfehlen? Ist das für Deutsche, sind ja viele Italien-Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich, ist das ein interessantes Auswanderungsland?
Also ich bin ja eigentlich nicht ausgewandert, sondern bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin, mir ist Italien passiert, mehr oder weniger. Ich bin Romanistin und hatte eigentlich gar nicht vor, nach Italien zu ziehen, wenn ich nicht eben halt den besagten Italiener kennengelernt hätte. Mein Mann, der Venezianer ist und der sich nicht vorstellen kann, woanders zu leben als in Venedig. So war das sozusagen mein Schicksal. Ob ich das empfehlen kann, nach Italien auszuwandern, in Anführungsstrichen. Also ich sehe da irgendwie jetzt keinen Vorteil, außer keinen Vorteil. Also wenn man normalerweise wandert man ja aus, um Vorteile zu genießen, sei es jetzt irgendwie steuerlicher Art, das ist definitiv kein Vorteil in Italien. Und erst, also man hat eine größere Lebensqualität, das finde ich schon. Aber es ist auch, das Leben in Italien ist sehr teuer und man muss eben halt wissen, dass man auch beruflich da an große, große Grenzen stößt. Ja, also für mich als Journalistin zum Beispiel wäre das jetzt irgendwie auch keine Alternative gewesen, in Italien als Journalistin zu arbeiten. Ich arbeite ja nach wie vor für deutsche Medien, deutschsprachige Medien. Also nicht wirklich als Auswanderungsland gedacht.
Mhm. Passend dazu auch die Frage von Maria Klein aus Zell an der Mosel. Glauben Sie eigentlich, dass es leichter ist für eine Frau, in Italien zu leben oder in Südfrankreich zu leben? Also das ist der Machismo vermutlich, der da auch ein bisschen eine Rolle spielen könnte.
Ja, ich, ehrlich gesagt wundere ich mich immer über diese Fragen nach dem vermeintlichen Machos in Italien. Ich kann nur sagen, die einzigen Machos, die ich getroffen habe, waren in Deutschland, ja. Speziell im Journalismus auch nochmal just to say, sondern in Italien, das liegt natürlich auch damit, hängt natürlich irgendwie auch mit der katholischen Kultur und auch mit der Marienverehrung zusammen. Nicht umsonst nehmen ja die italienischen Mütter irgendwie den größten Raum im Leben der italienischen Männer ein. Ich habe deswegen also als Frau nur positive Erfahrungen gemacht und habe das im Übrigen auch als Journalistin zumindest irgendwie gnadenlos ausgenutzt, ja, diese Vorteile, die ich dadurch hatte als Frau, die ich im Übrigen als Frau in Deutschland eben halt nicht gehabt hätte. Also von daher, ich kann diesen Machismus, den vermeintlichen, eigentlich nicht sehen, sondern ich habe den eigentlich sozusagen, die Verachtung von Frauen, den habe ich eigentlich viel mehr in Deutschland gespürt, ja.
Kommen wir zu einem großen italienischen Problem, kommen wir zur Mafia und zur ersten telefonischen Frage.
Inwieweit wird das tägliche Leben in Italien von der Mafia beeinflusst?
Ja, das tägliche Leben, das kommt erstmal drauf an, wo man lebt, ja. Das heißt also, das tägliche Leben wird zum Beispiel extrem stark beeinflusst in den eigentlichen Territorien, das heißt also in Kalabrien, in Sizilien, in Kampanien. Da kann es nach wie vor sein, dass eben halt Schutzgeld verlangt wird und so weiter, was aber in den anderen Gebieten in Italien nicht der Fall ist. Es wirkt sich dahingehend aus, dass eben halt diese von mir erwähnten Machtzentren, die sich eben eigentlich auch hinter der Mafia verbergen, ihre Möglichkeiten ausschöpfen, indem sie eben halt ihren Einfluss durch die Politik ausüben. Und das haben wir eben halt gemerkt durch einen Ministerpräsidenten Berlusconi, der 30 Jahre lang die politische Bühne Italiens beherrscht hat und der noch in seinem Amt als Ministerpräsident die Mafia bezahlt hat. Und seine Partei Forza Italia ist ja von Marcello Dell'Utri gegründet worden, also seinem sagen wir mal so die rechte Hand von Berlusconi. Und der ist ja wegen Unterstützung der Mafia rechtskräftig verurteilt worden. Also wir haben da ein großes Problem nach wie vor und jetzt ist das auch noch in dieser jetzigen Regierung nicht anders. Das heißt also auch jetzt wurden gerade wieder neue Gesetze verfasst, die eigentlich der Mafia das Leben erleichtern, wie zum Beispiel jetzt die allerletzte Sache war, dass man ein wichtiges Instrument der Staatsanwälte im Kampf gegen die Mafia, die Abhörmaßnahmen, massiv eingeschränkt hat, dass man jetzt nur noch 45 Tage lang, was natürlich komplett willkürlich ist, 45 45 Tage lang jemanden abhören darf. Und durch dieses Abhören ist man ja eben halt so sehr oft den Mafiosi auf die Spur gekommen, beziehungsweise den Politikern, die mit der Mafia zusammenarbeiten. Und da in dem Zusammenhang auch noch der Amtsmissbrauch, was komplett absurd ist, wurde von dieser Meloni-Regierung ja auch abgeschafft. Das heißt also gerade Politiker, die mit der Mafia zusammenarbeiten, die können jetzt weder abgehört werden und noch kann ihnen der Amtsmissbrauch vorgeworfen werden, wenn sie beispielsweise dann eben Unternehmen bevorzugen, bei denen dann später vielleicht rauskäme, dass sie eben halt von der Mafia gehören. Also das sind nach wie vor, habe ich irgendwie den ganzen 30 Jahren beobachten können, wie die einzelnen Regierungen da eben halt versucht haben, der Mafia entgegenzukommen, indem sie bestimmte Gesetze entweder verfasst oder abgeschafft haben.
Frau Reschke, das ist ja auch ein Schwerpunkt Ihrer journalistischen Arbeit. Sie berichten ja aus Italien für Deutschland, nicht zuletzt auch über die Mafia. Und Sie haben uns auch unter anderem die Augen dafür geöffnet, dass es längst auch in Deutschland ein Mafia-Problem gibt. Und dazu passend die nächste Frage, bitte.
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gelten als Hochburgen der Mafia in Deutschland. Warum wird Geldwäsche in Deutschland immer noch als Kavaliersdelikt betrachtet?
Ja, die Frage stelle ich mir natürlich auch. Ich habe da so oft drüber geschrieben, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich mich einfach so wahnsinnig oft dabei wiederhole. Also es ist nicht nur Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, im Übrigen ja auch dann Sachsen und Thüringen, die Ostseeküste. Also es gibt im Grunde schon fast keinen Bereich mehr, keine Region mehr in Deutschland, die nicht von der Mafia seit Jahrzehnten unterwandert worden wäre. Und die Geldwäsche, ja, ich kann nur sagen, also es ist für deutsche Politiker eben halt kein Vorteil, wenn sie in dieses Thema Mafia, Geldwäsche in ihrer Arbeit in den Vordergrund stellen, weil sie offenbar damit keine Wählerstimmen kriegen oder zumindest glauben, keine Wählerstimmen zu bekommen. Indes ist es ja so, dass ein anständiger Unternehmer eben halt niemals mit mafiosen Unternehmen konkurrieren kann. Das heißt also, dass dann auch dieses wirtschaftliche Gefüge dadurch sozusagen in Ungleichgewicht gerät. Und das betrifft uns natürlich alle, wenn dann also ein anständiger Unternehmer bei Ausschreibung beispielsweise nicht die Chance hat, eben halt diesen Auftrag zu ergattern, weil er nicht diese illegitimen Mittel zur Verfügung hat. Und ich kann nur sagen, auch als Journalistin, es wird ja immer weniger über die Mafia in Deutschland berichtet und auch viele Redaktionen schrecken davor zurück, weil sie eben halt so wie bei mir eben befürchten, dass es eben halt dann wieder zu Klagen kommt. Das kostet dann wieder die Redaktion. Also ist man da sehr zurückhaltend, was die Berichterstattung darüber betrifft. Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass die Deutschen eben halt sehr, sehr wenig nach wie vor über die Existenz der Mafia und wie sie vorgeht und wie sich das auf ihr Leben auswirkt, wissen. Und das wiederum wirkt sich dann eben halt auf die Wählerstimmen aus. Also das ist ein Teufelskreis und ich sehe aber keinen einzigen Politiker in Deutschland nach wie vor, der jemals das Wort Mafia in den Mund genommen hätte.
Claudia Schneebauer aus Saarlouis möchte wissen, ob wir nicht manchmal vielleicht ein bisschen hochmütig auf Italien und die dortigen politischen Verhältnisse schauen, weil ja auch bei uns die Demokratie so ganz allmählich auch in die rechte Ecke wandert.
Ja, das ist ja ein Problem, das ist jetzt eigentlich weltweit ein Problem, dieser Rechtsrutsch auf jeden Fall. Italien ist in dem Fall dann im Grunde nur ein Vorreiter gewesen, wie im Übrigen bei vielen anderen politischen Entwicklungen auch. Der Faschismus ist ja in Italien erfunden worden, noch bevor der Nationalsozialismus existierte. Und der Populismus von Berlusconi, wir erinnern uns, also als Trump beispielsweise das erste Mal gewählt wurde, waren wir in Italien überhaupt nicht darüber überrascht, weil wir das ja nun schon seit Jahren kannten. Und jetzt der Rechtsrutsch, der in Italien im Übrigen eigentlich kein richtiger Rechtsrutsch ist, weil Giorgia Meloni im Grunde die Politik von Berlusconi fortführt, die 30 Jahre lang dann eben halt die politische Bühne beherrscht hat. Jetzt natürlich noch mit diesem neofaschistischen Touch, der eben ja nun auch jetzt in ganz Europa zu beobachten ist. Und wir können also nur eigentlich ja von den Italienern lernen, in dem Sinne, dass es einfach wichtig ist, auch eine wache Zivilgesellschaft zu haben, die sich eben halt gegen solche Bewegungen eben halt, sag mal so, versucht zu wehren zumindest, ja.
Fragen an die Autorin Petra Reschi zu ihrem Buch All Italiener, wie ich versuchte, Italienerin zu werden. Die nächste telefonische Frage, bitte.
Wie haben sich die Italiener durch die Pandemie verändert? Ich habe in den letzten 2-3 Jahren einige Italiener kennengelernt. Die sind meiner Meinung nach melancholischer geworden oder haben sich vielleicht sogar innerlich verhärtet. Hat da die Autorin ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Ja, ich finde das auch. Das hat natürlich auch eine Auswirkung. Das ist ja nicht nur in Italien so gewesen. Das hat leider eine Verhärtung von Positionen nach sich gezogen. Auch so ein bisschen im Zusammenhang mit diesem Rechtsdrall, ja. Also einfach, die Italiener sind ja sowieso grundsätzlich eigentlich sehr, sehr kritisch gegenüber jeder Regierung und überhaupt gegenüber Obrigkeiten. Und der Lockdown war ja extrem, sagen wir so, streng in Italien, viel strenger als woanders. Und das hat natürlich irgendwie viele Italiener verschreckt. Und ich glaube, dass das eben halt auch, und nicht nur in Italien, aber das hat auch ein bisschen die Geisteslage danach und die politische Haltung danach beeinflusst. Das also, ich nicht umsonst sind ja auch viele Rechte dann Kritik, sozusagen Rechte aus dieser Corona-kritischen Ecke, dann haben sich dann herausgebildet in Italien, auch woanders, ja.
In Ihrem Buch zitieren Sie ja ausführlich den Autor Giuseppe Brezzolini, der schon 1917 die Regeln des italienischen Lebens aufgestellt hat, deren bekannteste wohl lautet, in Italien ist nichts beständig außer dem Vorläufigen. Aber das ist eher noch harmlos, wie ich finde. Eine andere lautet zum Beispiel, in Italien kann man nichts auf legalem Wege erlangen, nicht einmal die legalen Dinge. Das knüpft ein bisschen so an das, was Sie eben gesagt haben, dass man da ja prinzipiell auch ein bisschen kritisch der Obrigkeit gegenüber ist, weil eben auch die Obrigkeit letztendlich auch nur die Hand aufhält.
Ja, letztendlich ist es ja nun so, dass Italien ein Land ist, das praktisch über Jahrhunderte von, sagen wir so, von externen Mächten beherrscht wurde. Und da gibt es irgendwie verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Entweder dann grundsätzlich sich misstrauisch irgendwie einer Obrigkeit gegenüber zu nähern und oder sich eben opportunistisch jeder wie auch immer gearteten Obrigkeit anzunähern. Ne? Also das hat, das ist eine Eigenart der Italiener. So wird das zumindest irgendwie immer wieder interpretiert. Aber bei Prezzolini, der im Übrigen also seine Regeln des italienischen Lebens in den Anfangsjahren des Faschismus verfasst hat, was den Faschisten, obwohl er immer so als rechter Autor interpretiert wird, den Faschisten eigentlich gar nicht gepasst hat. Also Mussolini hat das nicht gepasst. Und er hat unter anderem eben auch diesen schönen Spruch, also eine der Regeln lautet irgendwie, die Italiener unterscheiden sich in die Schlauen und die Dummen, i fessi e i furbi. Und der Furbo, da ist also der Schlaue ist derjenige, der eben alle Möglichkeiten ausnutzt, also der dann irgendwie, wenn der Onkel seiner Frau irgendwo in einer entscheidenden Position sitzt, natürlich sofort darauf zurückgreift, sozusagen sich Privilegien zu ergattern. Und der Il Fesso, das ist derjenige, der immer anständig ist und der sich immer anstellt und seine Rechnungen bezahlt und niemals protestiert. Und mein Mann hat dann zu mir gesagt, als ich ihm das vorgelesen habe, ja, hat er gesagt, ich weiß schon, ich gehöre zu den Il Fessi, ne, zu den Dummen.
Den Deppen hat er, glaube ich, sogar gesagt, ja, den Deppen, wenn man genau das so möchte. Frage an die Autorin Petra Reschi, All Italiana, die nächste telefonische Frage.
Das Pareto-Prinzip wurde in Italien in der Poebene und Lombardei erforscht und bekannt. Gilt dieses 20 zu 80 oder 80 zu 20 Prinzip auch für Sizilien? Sprich, man könnte auch fragen, sind die Venezianer anders als die Sizilianer?
Also definitiv. Alle Italiener definieren sich ja ganz klar nur aus dem Ort, der Region, in der sie aufgewachsen sind. Und das geht also dann, was ich zum Beispiel von Venedig, in Venedig gibt es Unterschiede, ob man jetzt auf Murano aufgewachsen ist oder in Venedig selbst, ja. Und das ist also für heute, kein Italiener sagt als allererstes, er ist Italiener, sondern er sagt, er ist Sizilianer, er ist Römer, er ist Venezianer. Und das gilt im Übrigen auch inzwischen für mich, weil ich natürlich auch meine Zeit jetzt eben halt in Venedig verbracht habe und mich also auch sehr wohl als allererstes als Venezianerin definiere.
Mhm. Können Sie ganz kurz erklären, was das Pareto-Prinzip eigentlich ist?
Ja, das würde ich auch gerne wissen.
Also, dann wissen wir es beide nicht. Okay. Ja, aber es gibt auf jeden Fall so eine Art, das schreiben Sie in Ihrem Buch ja öfter auch. Auch Ihr Gatte sagt ja häufig auch, was interessiert mich Italien? Ich bin Venezianer. Und da würde mich die Frage dann schon nochmal interessieren, wie sieht er es oder wie sehen Sie eigentlich hier diesen Separatismus des Nordens gegenüber dem Süden, dass man irgendwie ja auch sagt, gibt ja sogar Parteien oder eine, die Lega Nord, die das betreibt. Es ging uns besser, wenn wir den Süden loswerden.
Naja, die Lega, die hat ja dann irgendwie ganz schnell dann die Kurve gekriegt und hat gemerkt, dass es keine gute Idee ist, sich lediglich als Nordpartei zu definieren, indem sie dann eben halt, die ist jetzt also landesweit ja nun wählbar. Es ist irgendwie, es ist im Grunde so ein, wie soll ich sagen, ein scheinbarer Konflikt, der eigentlich keiner ist, sondern es wurde immer so ein bisschen, weil sie natürlich irgendwie, weil die geografische, nicht nur es geografische Unterschiede sind, sondern auch historische Unterschiede. Also, dass Sizilien eine andere Geschichte hat als beispielsweise das Veneto, demzufolge da auch andere Mentalitäten heraus hervorgegangen sind, das ist auch völlig normal, wurde aber dann immer von den einzelnen Parteien zum Teil eben halt gepflegt oder unterdrückt oder eben halt zum Teil in den Anfängen von der Lega dann eben auch zu mit rassistischen Untertönen eben halt benutzt, ja. Letztendlich irgendwie gibt es gar nicht so viele Unterschiede, außer dass die südlichen, also die Territorien, wie ich am Anfang erwähnt habe, die eigentlichen Territorien der Mafia, Kalabrien, Sizilien und Kampanien, nach wie vor in so einer Art künstlicher Unterentwicklung gehalten werden, wirtschaftlicher Art. Und das ist eigentlich das größte Problem eigentlich auch an der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung Italiens. Das heißt also, Unternehmer können nicht ohne weiteres, rein theoretisch können sie das, aber praktisch eben halt nicht in Sizilien oder in Kalabrien investieren, wenn sie nicht eben halt sich auf die Gegebenheiten dann, wie es irgendwie dann darum geht, mit der Mafia zusammenzuarbeiten. Und das ist einfach auch für ein Land, in der heutigen Zeit ein europäisches Land, ein absolutes Unding.
Italien, sein Norden, sein Süden. Die nächste Hörerfrage bitte.
Es gibt Leute, die behaupten, dass das wahre Italien erst in Neapel beginne. Was nördlich davon liege, sei nicht der Rede wert. Würden Sie dieser Aussage zustimmen?
Ja, ich muss lachen, weil ja, tatsächlich, als ich nach Italien gegangen bin, und ich hatte ja keine Ahnung, als ich nach Italien gegangen bin, bin ich im Übrigen vom Ruhrgebiet direkt nach Corleone gefahren, weil ich den Paten gesehen hatte und weil für mich im Übrigen auf eine andere, etwas bizarrere Art, Goethe sagt ja irgendwie, ohne Sizilien kann man Italien nicht verstehen. In Sizilien ist der Schlüssel für alles. Und auch ich für Nordeuropäer oder uns latente Nordeuropäer ist natürlich der Süden besonders attraktiv und verkörpert für uns eigentlich das Italienbild. Also ohne Zypressen sozusagen kann man sich kein Italien vorstellen. Und Norditalien war für mich auch eigentlich eher auch fremd, weil mir das auch zu nah war. an Deutschland, wenn man so will. Wenngleich ich danach dann eben gemerkt habe, dass es gar nicht so nah an Deutschland ist, wie ich das anfangs geglaubt habe. Aber sozusagen mein Italienbild, das kann ich auch sagen, Italien fing für mich erst anfangs in der Toskana an, ja.
Da fängt auch Ihr Buch in gewisser Weise an. Sie beschreiben nämlich einen Sprachaufenthalt, also einen Sprachunterrichtsaufenthalt im durchaus mondänen toskanischen Badort Castiglioncello, der wirklich ja ein italienischer Traum ist. Der Sand ist weiß, der Ort ist schön, die Zypressen, die Pinienhaine, alles ist da. Dummerweise steht ja auch mittendrin in diesem Idyll eine riesengroße Chemiefabrik, was jeden Touristen eigentlich auffällt, ihnen natürlich auch. Aber die Italienerinnen und Italiener, mit denen Sie dann darüber gesprochen haben, vor Ort, die sagten, ja, ist halt so. Das ist so merkwürdig, ne?
Ja, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, also was eben halt die Haltung der Italiener auch zur Umwelt betrifft. Es ist so, da in Castiglioncello, das gehört also insgesamt zum ganzen Stadtgebiet, ist Rossignano. Und da gibt es eben den Stadtteil Rossignano Solvay. Und Solvay ist eine große Soda-produzierende Fabrik, die sich da am Rand, am Strand im Grunde befindet. Und dieser Strand wurde dann mir gegenüber als Wunderstrand gerühmt. Das sei also ganz wunderbarer weißer Sand und eben türkisfarbenes Wasser. In der Tat ist das so, weil dieser Sand eben halt durch das Soda gebleicht ist, weil da seit Jahrzehnten eben halt die Abwässer direkt in das Meer geflossen sind. Eine hohe Belastung durch Quecksilber und so weiter. Aber das hat irgendwie keinen von den Italienern abgehalten, da zu baden. Bis heute noch. Also ich habe das damals natürlich, hat mich das völlig konsterniert, weil ich kam nach Italien 1989, das war die Zeit des sauren Regens und ich habe überhaupt nicht eingesehen, warum ich mich jetzt irgendwie vor einer Chemiefabrik da auf den Strand legen, an den Strand legen soll. Und das ist aber bis heute, hat sich das im Wesentlichen nicht geändert. Und als ich da nochmal Recherchen gemacht habe, habe ich mich darüber auch gewundert und haben mir dann eben halt Italiener erzählt, wie sie als Kind da mit Quecksilberkügelchen am Strand gespielt haben. Ja. Und das ist so eine Haltung eben halt, was Umwelt betrifft. Und deswegen hat mich irgendwie dann eben das Engagement der 5 Sterne dann eben halt auch interessiert, weil das für mir als Deutscher sehr entgegenkam, also als Engagement eben halt für Umweltschutz, was in Italien, der Umweltschutz, der sieht so aus, also Italiener, muss man sagen, fühlen sich eben halt dem öffentlichen Raum gegenüber nicht verantwortlich. Sie fühlen sich verantwortlich für ihre Wohnung, für ihre für ihr Haus. Aber sobald sie aus der Haustür treten, lassen sie dann eben im Flur ihre Zigaretten fallen, weil das ja nicht mehr ihre Wohnung ist.
Wo wir schon am Strand sitzen jetzt gerade, bildlich gesehen, Inge Käufer möchte wissen aus Saarbrücken. Italien ist ja eigentlich fast eine Insel, also sehr stark vom Meer umgeben. Die Gente di Mare, also die Seefahrer, das ist ja so ein bisschen ein prägendes Bild der Italiener vielleicht für sich selbst. Ich denke jetzt nicht unbedingt an Seefahrer, wenn ich an Italien denke. Aber man muss ja schon sagen, es ist ein Land umgeben von 2 Meeren. Und wie prägt das eigentlich das Land, das Leben und die Politik, diese Seefahrernation eigentlich?
Ja, kurioserweise, also hier in Venedig ist das natürlich ganz extrem ausgeprägt. Wir leben im und vom Wasser. Und da hat sich ja eben halt eine ganze Kultur dadurch ausgeprägt über Jahrhunderte, die jetzt leider mehr und mehr durch diesen Overtourism verdrängt wird. Aber es gibt aber auch andere Bereiche und das fand ich irgendwie sehr interessant. Also gerade, ich sehe das ganz genauso, aber die Inselbewohner und Inselbewohner sind ja nicht zwingend auch Seefahrer, sondern Seefahrer waren die Venezianer, waren die Genueser, es waren nicht die Sizilianer beispielsweise. In Sizilien fürchtet man das Meer, weil das Meer ist auch oft für Italiener, speziell in den einzelnen Regionen, auch eine Bedrohung gewesen, weil die Eroberer immer vom Meer kamen. Ja. Und das ist etwas, was sich auch im Übrigen dann auch in der Küche widerspiegelt. In Venedig, also in den Hochburgen des Seefahrertums, hat sich dann eben auch eine Küche herausgebildet, die eben halt speziell auf Fisch konzentriert ist. Wohingegen in Sizilien und aber auch auf Inseln wie Elba eigentlich die Spezialitäten oder Ischia, kann man das genauso sagen, das sind nicht jetzt nicht irgendwie die Fische, wenn man eigentlich annehmen könnte, sondern das sind Kaninchen und Wildschweine, solche Sachen. Und das fand ich ganz interessant. Und Sizilianer im Übrigen also fürchten bis heute extrem das Meer.
Die nächste telefonische Frage bitte.
Warum ist die Parteienlandschaft in Italien so zersplittert? Warum gehen in Italien Regierungen so oft zu Bruch? Also wie funktioniert Politik in Italien?
Also die Parteienlandschaft ist eigentlich überhaupt nicht zersplittert. Das ist, also man sieht über Jahrzehnte, und das finde ich irgendwie extrem beunruhigend, eigentlich immer die gleichen Gesichter. Es gibt Politiker, die sitzen, also manche haben irgendwie 70 Jahre lang im Parlament gesessen, wie zum Beispiel der ehemalige, letztes Jahr verstorbene Staatspräsident Napolitano. Das heißt also, es sind immer die gleichen Machtblöcke, die da, ob die jetzt die in der oder anderen Partei, die wechseln ja auch ganz oft innerhalb des Parteispektrums, aber die Blöcke sind immer gleich. Das heißt, die Blöcke sind geteilt in eine Pseudo-Linke, im Übrigen nicht ganz falsch, auch vergleichbar mit anderen pseudo-linken Parteien in Europa, die ja alle eine neoliberale Politik betrieben haben und sich aber als links verkauft haben. Und dann eben halt die Rechten, und das war jetzt eben halt bis vor kurzem Berlusconi, vorzeit Teile der Block, also mit Lega und jetzt eben halt mit Berlusconi. Und die einzigen sozusagen Außenseiter waren eben halt die Cinque Stelle, und die wurden bekämpft bis aufs Blut, ja, als sie aufgetaucht sind, und wurden auch im Grunde mehr oder weniger neutralisiert bis heute. Und das heißt, in der Politik, in der italienischen Politik hat sich nichts geändert. Ja. Die Protagonisten waren immer die gleichen, und auch das Gleichgewicht hat sich niemals in eine andere Richtung bis auf die kurze Zeit mit den Cinque Stelle ausgewirkt. Und das ist eigentlich eher dramatisch in Italien. Und das hat natürlich dann auch diese Auswirkung der Verknöcherung der Gesellschaft auch, gerade was junge Italiener betrifft. Ja.
Dennoch ist ja die Halbwertszeit von italienischen Regierungen spektakulär gering.
Ja, aber das ändert ja nichts daran, wenn die Regierung, das sind ja nur die Köpfe, die jetzt irgendwie scheinbar wechseln, aber die sitzen noch weiter im Parlament und machen dann eben mit anderen führenden Politikern die gleiche Politik, die vorher auch gemacht wurde. Also da ändert sich eben halt nichts. Das ist der Punkt. Das ist nach außen hin, scheint das chaotisch zu sein. De facto ist es ein unfassbar stabiles, leider sehr erstarrtes politisches System. Ja.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass sich so manche Italienerin, mancher Italiener bei Ihnen auch schon mal beklagt hat, dass er so oft wählen gehen muss. Also da gibt es sicherlich vielleicht doch auch sowas wie eine Wahlmüdigkeit vielleicht in Italien.
Ja, also in der Regel müssen die ja gar nicht so oft wählen gehen, sondern wenn eine Regierung stürzt, ist es ja so, dass dann gedealt wird, ob es jetzt irgendwie zu einem weiteren Deal kommen kann mit einer anderen Koalition. Da müssen sie gar nicht erstmal wählen, sondern die wählen ja dann nur, im Grunde haben sie irgendwie trotzdem alle 5 Jahre nur gewählt. Das heißt, die Ministerpräsidenten haben sich geändert, wie das zum Beispiel war 2018, waren die 5 Sterne mit der Lega dran, und dann wurde diese Koalition dann aufgekündigt mit Matteo Salvini, und dann muss sich natürlich eine andere Partei, in dem Fall war es dann eben die Demokratische Partei, die sich dann bereit erklärt hat, die Regierungsverantwortung mit den 5 Sternen zu übernehmen. Da wurde nicht neu gewählt, ja, sondern das sieht nur nach außen so aus, als wäre das jetzt irgendwie was ganz Neues.
Olaf Lenk möchte gerne wissen, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Wie hoch ist eigentlich das Klassenbewusstsein in Italien im Vergleich zu Deutschland? Gibt es das da überhaupt? Guckt man da von oben auf die Ärmeren runter? Gibt es da so eine klare Klassenzugehörigkeit, so ein Gefühl, man gehört zur Arbeiterklasse in Anführungszeichen? Kann man das ein bisschen beschreiben vielleicht?
Das gab es, ist aber natürlich auch sozusagen im Zuge der Deindustrialisierung, die ja in ganz Europa der Fall ist, zurückgegangen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kommunistische Partei Italiens nun die größte kommunistische Partei in Westeuropa war. Demzufolge den Amerikanern auch ein Dorn im Auge, die dann auch ganz massiv in die italienische Innenpolitik eingegriffen haben. Und das hat natürlich irgendwie dazu geführt, dass damals ein großes, großes Klassenbewusstsein da war. Wir erinnern uns an die Feste der L'Unità und so weiter. Also wer sich als Kommunist verstand, hat natürlich irgendwie ein ganz anderes Selbstbewusstsein gehabt, als das woanders, also bei uns in Deutschland natürlich irgendwie völlig komplett undenkbar gewesen wäre. Indes gibt es das heute nicht mehr. Also, und da kann ich nochmal finde ich irgendwie ganz schön, einen Satz von Pedro Almodovar, dem spanischen Regisseur, das hat er zuletzt irgendwie auf dem Filmfest gesagt, dass also Neoliberalismus und Neofaschismus Hand in Hand marschieren. Und das ist eben die Verantwortung, die ich also speziell jetzt also auch den italienischen Linken vorwerfe, dass sie eben halt über die Jahrzehnte eine neoliberale Politik gemacht haben, auf Kosten eben halt der ärmeren Bevölkerung. Und jetzt heute ist es so, dass es eben halt immer weniger Arbeiter de facto gibt. Die meisten Arbeiter, zum Beispiel in Venedig, in der großen Werft der Fininvest, wer da arbeitet, das sind Inder und Bangladescher, die angeworben werden. Ja? Also es gibt irgendwie kaum noch Italiener aus dem Grunde, die für diese geringen Löhne arbeiten. Und die Löhne sind also nicht nur in solchen großen Betrieben so niedrig, sondern sie sind vor allen Dingen auch niedrig im Tourismus. Und das ist natürlich ein Bereich, wo dann eben so eine Art Dienstleistungs Personal verbreitet ist, was also komplett unterbezahlt ist und auch über kaum, soziale Leistungen verfügt.
Die nächste telefonische Frage bitte.
Gibt es immer noch so viele russische Touristen nach dem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine und den darauffolgenden Sanktionen? Vielen Dank.
Naja, die Sanktionen, das weiß man ja, sind ja eben sehr, sehr halbherzig durchgesetzt worden von Europa. Aber es gibt de facto weniger russische Touristen inzwischen in Italien. Aber die werden natürlich ersetzt beispielsweise durch chinesische Touristen oder indische Touristen.
Das ist ja vielleicht auch ein ziemliches Problem, wenn ich so zurückdenke an die, sagen wir mal, frühen 80er Jahre, späten 70er Jahre, konnte man sich ja, sagen wir mal, zum Beispiel in Florenz noch halbwegs frei auch bei den Sehenswürdigkeiten bewegen. Jetzt ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit. Die Stadt quillt ja aus allen Nähten und bei Ihnen in Venedig sieht es ja auch nicht anders aus, wenn dann so ein Kreuzfahrtschiff anlegt. Also erstickt Italien nicht auch ein bisschen am Massentourismus gerade wieder oder schon länger eigentlich?
Ja, absolut. Also im Grunde wurden also gerade diese großen Kulturstädte wie Venedig, Florenz und Rom, die wurden im Grunde verkauft an, multinationale Unternehmen wie Airbnb oder Kreuzfahrtgesellschaften. Und diese Politik, die da betrieben wurde, das ist eben das größte Problem für Italien. Also diese Touristifizierung, dass also Italien nur darauf reduziert wird, wo die schönsten Strände und wo die billigsten Hotels sind, ja. Und eben halt auch damit, dass die Arbeitsplätze, also die in Italien geschaffen werden, im Grunde nur noch im Tourismus sich befinden, die übrigens auch sehr schlecht bezahlt sind. Und damit geht natürlich auch einher, dass, also ich kann es jetzt eben als Venedig nun ganz präzis benennen, dass damit eben halt auch eine, Kultur zerstört wurde. Also auch die Städte, also Venedig wird pro Jahr von 33 Millionen Touristen besucht. In Venedig leben nur noch 48.000 Venezianer. Tendenz sinkend, pro Jahr verlassen 1.000 Venezianer die Stadt, weil sie erstmal keine Arbeit finden, die nicht mit dem Tourismus zusammenhängt. Auch das ein Grund für junge Venezianer beispielsweise absolut Italien, nicht nur Venedig, sondern auch gleich Italien zu verlassen. Und eben halt durch die Geschichte mit Airbnb, was ja eine Pest ist. Die Pest, die Airbnb-Pest hat mehr Venezianer aus der Stadt vertrieben als damals die Pestwelle in den einzelnen Jahrhunderten. Also das ist eine Geschichte, die Touristifizierung Italiens ist also der größte Fluch im Grunde.
Gilt das auch für Palermo? Die Stadt hat ja vom Tourismus extrem profitiert eigentlich.
Ja, aber in Palermo genau so. Da gibt es also die großen Hauptstraßen, die jetzt irgendwie auch komplett durchtouristifiziert sind. Also mit diesen ganzen Dings, Restaurants to go oder Bars to go, wo man irgendwie Aperol Spritz trinken kann, was eigentlich was Norditalienisches ist und mit Sizilien überhaupt nichts zu tun hat. Also es ist einfach nur so ein Tourismus, der betrieben wird, der auch nichts mehr mit der Kultur zu tun hat, also nichts mit was mit Sizilien zu tun hat, so wie es eben halt in Venedig eben halt die meisten Lokale jetzt irgendwie von Chinesen oder von Bangladeschern betrieben werden. Ja. Also es hat, die Kultur an sich ist eben halt verschwunden. Das, was der Mensch sucht, wenn er nach Venedig oder nach Palermo kommt, der möchte ja nun Sizilien erleben, ja. Und er möchte Venedig erleben. Aber das sind keine Venezianer mehr, die ihn da bedienen. Und die wissen auch nichts mehr über das Leben in einer Stadt im Wasser, über die jahrhundertealte Kultur dieser Stadt. Und genauso ist es eben halt auch in Palermo. Und ich habe das also auch beobachtet über die Jahrzehnte, dass ich über das Palermo eine Fußgängerzone dann eingerichtet hat. Für die Touristen ist ja auch sehr schön, dann da durchzumarschieren und sich hier und da ein Aperol Spritz dann irgendwie zu
gönnen.
Also ich zu gönnen, ja, furchtbar.
Aaron Rosenberg aus Modautal stellt eine der Fragen aller Fragen hinsichtlich Italiens, trotzdem eine verhältnismäßig kurze Antwort bitte. Welche Rolle spielt der Vatikan in Italien früher, jetzt und insbesondere in Hinsicht auf die Mafia?
Naja, also die enge Zusammenarbeit zwischen dem Vatikanbank zumindest und der Mafia ist ja bekannt. Und es ist so, dass alle italienischen Politiker, sobald sie an der Macht sind, eben in den Vatikan pilgern. Damit ist eigentlich auch alles schon gesagt, ja.
Eine nächste telefonische Frage bitte.
Wie ist das mit der Bürokratie in Italien? Sie haben da das Beispiel erzählt mit einem Bindestrich in Ihrem neuen Namen, mit Ihrem Ehenamen. Vielleicht könnten Sie das nochmal genauer es kurz schildern. Vielleicht ein Seitenblick auf die Bürokratie wäre wünschenswert.
Ja, als Deutsche habe ich ja gedacht, irgendwie was Bürokratie betrifft, kann mich nichts mehr erschüttern. Aber es war dann so, dass ich eben halt diesen Antrag gestellt habe auf die Staatsbürgerschaft und ich konnte das digital machen, was mich sehr erleichtert hat, weil ich dann gedacht habe, okay, das müsste dann irgendwie halt leichter gehen. Ich musste also unendlich viele Dokumente schaffen, herbeischaffen, noch mehr als bei unserer auch schon an sich komplizierten Eheschließung, habe dann diese ganzen Dokumente da hochgeladen und nach 2 Jahren, also dann habe ich zum ersten Mal wieder darauf geguckt, wie der Stand der Dinge ist und da hieß es dann, Vorgang nicht vorhanden, Pratica non esiste. Und das konnte ich natürlich überhaupt nicht verstehen und ich habe natürlich auch Angst gehabt, gut digital, aber kann ja sein, dass ich irgendwie einen Fehler begangen habe, was auch immer. Ich habe mir dann in meiner Verzweiflung dann eine Anwältin genommen, die mir dabei behilflich sein sollte, diese Staatsbürgerschaft zu erlangen. Auch das schon mal komplett irre. Und wir haben also das Ganze nochmal neu gemacht. Ich musste dann alle Dokumente nochmal wieder neu besorgen, neu hochladen. Und nach 2 weiteren Jahren, oder 3 waren es, glaube ich sogar genau, habe ich dann eben versucht, wieder zu sehen, Widerstand der Dinge ist und dann hieß es dann wieder Pratica non esiste. Und warum? Woran lag das? Ich habe bei meiner Eheschließung einen Doppelnamen genommen mit Bindestrich. Das hat aber der Computer des italienischen Innenministeriums nicht eingesehen, obwohl dieser Bindestrich auch schon bereits in meinem italienischen Personalausweis eingetragen war. Also das war der Grund, weshalb mein Antrag auf Staatsbürgerschaft also 6 Jahre lang gedauert hat, bis ich dann endlich die Staatsbürgerschaft erlangen konnte. Und mit dem Bindestrich, das war noch eine weitere bürokratische Hürde, weil ich dann diesen Bindestrich dann irgendwie begründen musste. Ich musste Dokumente dafür vorlegen, warum dieser Bindestrich in meinem Namen ist, ja.
Ich zitiere mal etwas so allmählich gegen Ende der Sendung, was auf dem Cover Ihres Buches steht, was aber vielleicht auch ein bisschen die Quintessenz sein könnte dessen, was Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Es war mein Land von Anfang an. Es ist ein fehlerhaftes Land. Es sündigt. Es ist perfide und manchmal sogar teuflisch. Dennoch liebe ich es. Können Sie diese Liebeserklärung ein bisschen ausführen?
Naja, mein Verhältnis zu Italien ist das im Grunde so, wie man das zu einer Familie hat. Man gehört zu ihr, man hat sich das nicht ausgesucht, man gehört einfach zu ihr. Man findet sie oft unerträglich, möchte aber auch nicht ohne sie leben. Und genau das ist irgendwie bei mir mit Italien. Also ich komme aus einer ostpreußisch-schlesischen Großfamilie. Und dieser Familiensinn ist mir sozusagen, den hatte ich schon, bevor ich nach Italien gezogen bin. Und dieses Gefühl habe ich eben halt in Italien wiedergefunden. Und deshalb habe ich mich auch sofort zugehörig gefühlt. Ich musste da keine große Überwindung bei mir erreichen, sondern das war einfach von Anfang an, habe ich mich mit Italien verwandt gefühlt, ja.
Italien ist ja jetzt auch Gastland auf der Frankfurter Buchmesse, zum zweiten Mal im Übrigen schon. Wie ist denn eigentlich tatsächlich so die italienische Literaturlandschaft? Wir kennen Italien ja als Kulturnation eher aus der Architektur und aus der Musik.
Ja, zu Recht auch aus dem einfachen Grunde, weil Italiener so gut wie gar nicht lesen. Ja? Das ist also im Unterschied zu Deutschland, bei überhaupt nordischen Ländern. Die Literatur ist da, wird aber wenig gepflegt, ja, wenngleich es irgendwie dann, es gibt natürlich Literaturfestivals, es gibt auch Literaturpreise, aber sagen wir so, die Wichtigkeit, die Literatur im Leben, also in sagen wir so, nordeuropäischen Ländern hat sie in Italien bei Weitem nicht. Leider eigentlich. Und das heißt also, deswegen finde ich das auch irgendwie eine gute Idee, dass Italien dieses Jahr wieder Gastland ist, auch damit wir uns ein bisschen damit beschäftigen, mit vielen Autoren, die vielleicht entweder sogar zum Teil in Vergessenheit geraten sind und oder eben halt mit jungen, neuen Autoren oder eben halt auch mit der Auseinandersetzung dann auch mit dem italienischen Kulturleben, wie man das im Übrigen bei unter anderem bei Scurati, Antonio Scurati, diesem Verfasser der dreibändigen Mussolini-Romanbiografie, der sich irgendwie dann sozusagen mit seiner Kritik an Giorgia Meloni irgendwie dann unbeliebt gemacht hat bei der jetzigen Regierung. Also es gibt irgendwie ganz viele Schriftsteller, die zu entdecken sind. Francesca Melandri ist eine der jungen, nicht so ganz so jung, eine Schriftstellerin, aber die eben ein interessantes Buch über ihren Vater jetzt geschrieben hat, der an der Seite der Deutschen ja in den Krieg gezogen ist, in der Ukraine gekämpft hat. Auch das ein interessanter Aspekt. Und eben zum Beispiel mein absoluter Lieblingsautor, Herzensautor ist Leonardo Sciascia, der in Deutschland oft als Krimi-Autor verkauft wurde damals und der eigentlich also mir zumindest irgendwie Italien auch das Verhältnis von Macht und Mafia nahegebracht hat und der einfach in meinen Augen geniale Romane geschrieben hat.
Müssen Sie als jemand, der die Mafia ja journalistisch kritisiert und auch einiges an Machenschaften offengelegt hat, Angst haben in Italien?
Nein, ganz im Gegenteil. Also es war so, in der Zeit, als ich in Deutschland bedroht wurde von sogenannten erfolgreichen italienischen Unternehmern, habe ich die meiste Solidarität vor allen Dingen aus Italien gehabt, ja. Und das hat mich einfach in solchen Momenten, auch als ich mich in Deutschland zum Teil sehr alleine gefühlt habe, sehr getröstet. Und es gibt ganz viele italienische Journalisten, die viel exponierter sind als ich und denen Autos in Brand gesteckt wurden und ich weiß nicht was. Also die nehmen halt in einem Ort beispielsweise leben, wo der Boss eben zwei Straßen weiter lebt. Ja. Und die sind natürlich viel exponierter. Aber das war eben halt, weil sie eben genau wussten, die Italiener, was das bedeutet, haben sich mir gegenüber sehr, sehr solidarisch im Verhalten. Und das habe ich eben auch das ist für mich ein Grund gewesen, weshalb ich Italienerin werden wollte.
Jetzt kommen wir nicht dran vorbei, gegen Ende der Sendung ganz persönlich mal zu fragen, wo würden Sie empfehlen, mal in Italien Urlaub zu machen, wo noch keiner so richtig war? Wenn es das überhaupt noch gibt.
Das gibt es eigentlich. Das gibt es überhaupt gar nicht mehr. Nirgendwo. Es gibt nichts mehr leider, was unentdeckt ist. Und das, ich finde auch, man soll die Unentdeckten, wenn es gäbe es noch welche, würde ich sie auch für mich behalten, ehrlich gesagt. Mhm. sondern es, man soll einfach, ich finde mal, man soll einfach Italien auch mal auf sich einwirken lassen und nicht irgendwie alles mit Airbnb bereisen, nicht alles mit den einzelnen Apps sozusagen, sondern es sich einfach mal auch auf das Land einlassen und sich erkundigen, vielleicht auch mal eine richtige Reise machen, also vielleicht sogar mal mit einem richtigen mit einem Reiseleiter, wie das manche auf eine ganz, wie man heute das schon fast altertümliche Art macht, ja, dass man also wirklich mal sich mit dem Land wirklich beschäftigt und sich nicht einfach nur an den Strand legt.
Also nicht das Wohin ist die Frage, sondern das Wie ist die Frage. Soweit für heute. Fragen an die Autorin Petra Reschi zu ihrem Buch All'Italiana, wie ich versuchte, Italienerin zu werden. Das Buch ist erschienen im Verlag Drömmer und kostet 23 €. Und hier noch ein Podcast-Tipp, falls Sie sich intensiver mit dem Thema Mafia und vor allem Mafia in Deutschland auseinandersetzen wollen. Wissen Sie, warum Zitronen im 19. Jahrhundert zum Aufstieg der Mafia geführt haben und was es mit der Todesroute zwischen Mannheim und Sizilien auf sich hat? Das finden Stefan Orner und Helena Piontek im Podcast Mafialand, die deutsche Spur, auf ihrer Reise von Mannheim nach Sizilien heraus. In vielen Gesprächen und Treffen mit Mafiajägern, der deutschen Polizei und Hinterbliebenen von Opfern der Mafia zeigt sich ein Bild des Schreckens. Die Mafia ist aktiver denn je in Deutschland. Und was macht die Polizei? Mafialand, die deutsche Spur. Natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.